Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Grabtuch von Turin oder das Geheimnis der heiligen Bilder, das ist unser Thema. Zu Gast ist bei uns Paul Badde. Am 2. Mai 2010, am vergangenen Sonntag, war Papst Benedikt zu einem Pastoralbesuch in Turin, um auch das Grabtuch zu verehren. Wir von Radio Horeb waren auch mit dabei, um für Sie alles mit live zu übertragen. Das Grabtuch ist rund 4,40 Meter lang und 1,10 Meter breit. Es zeigt ein Doppelbild vom Leichnam eines Mannes, der nach einer Reihe von Torturen wie Geißelung, Dornenkrönung und Kreuzigung gestorben ist. Nach der Tradition handelt es sich um das vom Evangelium genannte Grabtuch, das genutzt wurde, um den Körper von Jesus im Grab einzuhüllen. Es gibt viele Untersuchungen, die an dem Grabtuch vorgenommen worden sind. Zum Beispiel stellte ein Fotograf 1898 fest, dass es sich beim Abbild auf dem Turiner Grabtuch um ein Fotonegativ handelt. Und das ließ ein ganz plastisches, lebensnahes Abbild erkennen. Nur in besonderen Jahren gibt es eine Ausstellung in Turin. Dieses Jahr ist es soweit, bis zum 23. Mai ist das Grabtuch ausgestellt. Zahlreiche Pilger strömen nach Turin, so auch Papst Benedikt am 2. Mai. Der Heilige Vater sagt in einer Meditation dort, tatsächlich, es ist ein Beerdigungstuch, das den Leichnam eines gekreuzigten Mannes zeigt und das in allem mit dem übereinstimmt, was die Evangelien von Jesus sagen. Auch in der Generalaudienz am 4. Mai, am vergangenen Mittwoch, nahm der Heilige Vater darauf noch einmal Bezug und sagte sinngemäß, ich hatte die Freude, im Gebet vor dem Grabtuch zu verweilen. Auf diese Weise habe ich mich mit den mehr als 2 Millionen Pilger vereint, die es in der feierlichen Ausstellung in diesen Tagen betrachtet haben. Dieses Grabtuch kann den Glauben nähren und die Volksfrömmigkeit vertiefen, weil es dazu führt, zum Antlitz Christi, zum Leib des gekreuzigten und auferstandenen Christus zu gehen, der lebt und in der Geschichte wirkt. Vielleicht haben Sie die Bilder auch mitverfolgt. Es war beeindruckend zu sehen, wie Papst Benedikt vor dem Bild, auch vor dem Grabtuch, gebetet hat. Ich schätze, dass kein Tuch der Welt so gründlich untersucht wurde wie das Grabtuch von Turin. Viele fragen sich, was ist das für ein rätselhaftes Tuch, das auf der einen Seite Millionen von Pilgern anzieht und betroffen macht und auf der anderen Seite Gegner, die behaupten, dass alles Schwindel sei. Wir haben für Sie den Bestseller-Autor, Journalisten und Historiker Paul Badde eingeladen, der sich intensiv mit dem Grabtuch befasst hat und auch ein Buch dazu herausgegeben hat. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. Grüß Gott, Herr Badde.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Herr Badde, wann waren Sie denn zum ersten Mal in Turin vor dem Grabtuch?
1998, also dass ich direkt vor dem Tuch stand, das war diese Jubiläumsausstellung 100 Jahre nach dem ersten Foto. Da war ich zum ersten Mal, das vor dem Tuch selbst. Ich bin allerdings damit aufgewachsen, also ganz früh, ich erinnere mich, in der ersten oder zweiten Volksschulklasse hatte ich schon eine Lehrerin gehabt, die sehr eindrücklich davon erzählte. Und dann hat mich das Bild irgendwie, die Fotos davon haben mich nie losgelassen und vor allen Dingen, es war immer die Negativumkehrung, also im Grunde dieses Foto, auf dem man ja ein Bild sieht, was das Tuch selber gar nicht zeigt. Das war schon immer da, aber 1998 war es soweit. Da war ich direkt als Journalist da, also nicht nur als frommer Pilger, sondern mich hat das Thema fasziniert als Journalist. Ich dachte, es ist ja eine der größten Geschichten, über die man überhaupt schreiben kann, und so kam ich zum ersten Mal dahin. Und dann war ich im Jahr 2000 nochmal da und dann im Jahr 2002 und jetzt war ich nochmal da und jetzt fahre ich nochmal hin diese Woche.
Was war so Ihr erster Eindruck oder der tiefste Eindruck, als Sie vor dem Bild dann standen?
Es war so hell. Ich dachte, es ist ja ein Lichtbild. Also man kannte viele Fotos, die ganzen Verletzungen des Tuches zeigen und die Löcher und diese eben die Blutspuren. Und vor allen Dingen, man kennt es wirklich vor allen Dingen in dieser Negativumkehrung, die den plastischen Körper ja besser hergibt, aber das Tuch selbst ist ja. Und das macht das Ganze irgendwie düster, als käme es aus einem düsteren, ich will nicht sagen gespenstisch, aber es ist eben doch ein sehr dunkles Tuch mit diesem Schemen von den Gemachterten. Aber die Realität ist fast gegenteilig, es ist ungeheuer hell und was wir so hier in einem Weiß sehen, ist ja leicht rosa, ist ein Lichtbild. Es hat auch eine, mit einer ganz besonderen Aura. Aber das Erste, mir ging immer wieder durch den Kopf, ist ein Lichtbild. Ich dachte, die Italiener sind Meister der Beleuchtung, aber das Tuch selbst ist so außergewöhnlich hell und friedlich. Ich wusste ja alles darüber, was es zeigt, die ganzen Wunden, die es zeigt, aber der tiefste Eindruck war Frieden. Also ein ungeheuer friedliches Bild.
Vor allem durch den Gesichtsausdruck?
Das kann ich gar nicht, das ist ein allgemeiner, dieser allgemeine Eindruck und durch den Gesichtsausdruck und durch dieses, natürlich auch durch diese, ich war dann 2002, nachdem es restauriert worden war, stand ich ganz dicht davor und also ich in die Nase über die Seitenwunde zu beugen, man sieht, diese Wunde ist ein bisschen andersfarbig, die ist mehr rosafarbig, da ist ja Blut und Wasser herausgeflossen. Und das zu sagen, dass man hier was hat, von dem man seit Kinder auf gehört hat, dass man hier ein Zeugnis hat, also kein Bericht, sondern wie ein Originalzeugnis und auch ein doppeltes Zeugnis. Aber die Wunden und dieses Bild, das ist unglaublich. Es ist im besten Sinne unglaublich. Man kann das nicht glauben, wenn man davor steht. Ich kann doch jeden gut verstehen, der sagt, das ist so unglaublich, das soll der Unsinn, weg damit. Weil es ist nicht zu glauben, dass wir, wissen Sie, wenn wir ein Tuch hätten vom, wie in Rom, in eine Toga aufbewahrt würde, mit dem Blut von Cäsar, das wäre ein Riesending. Das würde ja auch Millionen anziehen. Das könnte man ja auch kaum glauben. Außerdem gibt es ja nicht so alte Tücher, die Blut bewahren und die unversehrt sind. Das ist ja auch das Besondere dabei. Dieses Blut ist nicht verwest. Auch diese ganzen Spuren, das ist ja ohne jede Verrottung, dieses Tuch, dieses Leinen. Das ist ja das größte erhaltene Leinentuch der Welt. Also nicht nur, das ist dieses Besondere. Also auch wenn es nur als Leinentuch wäre, schon eine Sensation, ein Tuch in dieser Größe zu haben.
Für alle, die das Grabtuch noch nie so richtig gesehen haben, können Sie so ein bisschen beschreiben, was man drauf sieht?
Ich kam damals, als ich 78 nach Turin kam, ich wusste gar nicht, wie das ging. Das war auch damals schon ziemlich gut organisiert. Ich bin einfach hingefahren, habe mir ein Taxi genommen, bin zum Dom gefahren, ging vorne die Treppen hoch und stand dann da plötzlich im Dunkeln und sah da hinten das Tuch ausgebreitet. Es war wie ein großer alter Flügelaltar. Und dann sieht man auf der linken Seite, und jeder, der da hinkommt, kennt das Bild ja vorher. Und dann geht man ein bisschen näher, ich hätte auch ein Fernglas mitgenommen, was so jedem Pilger sehr anzuraten ist. Dann sieht man auf der linken Seite die Vorderseite eines Mannes mit gekreuzten Armen, voller Scham, nackt, was sehr bewegend ist. Und auf der rechten Seite die Rückseite mit sehr vielen Wunden. Und das ist mit sehr viel Wunden und dann ist es ist so, der ist halt, stellen Sie ein großes Tuch vor, wo auf die linke Seite der gemachte Mensch draufgelegt worden ist und auf die linke Seite ist, mit der linken Seite ist er dann über ihn geschlagen worden. Das ist das eine, was die Wunden betrifft. Andererseits, und dann sieht man sehr viele Wunden, also sehr viele Blutspuren, die alle sehr eindeutig zu identifizieren sind, also die Wunden an den Händen. Und dann, wie das Blut die Arme runterläuft, wo man auch sehen kann, dass dieser Mensch immer wieder am Kreuz immer wieder aufgebäumt hat. Dann die große Seitenwunde, dann die Wunde an der Stirn, im Haar von irgendeinem Art Dornengestrüpp, was ihm wohl da hineingeknüppelt worden ist. Dann auf dem Rücken unendlich viele Wunden von den ganzen Geißelspuren. Was mich da am meisten berührt hat und noch also aufgeregt hat, war, dass dieser Mensch nackt war. Der ist nackt da hineingelegt worden und das wahrscheinlich auch nackt gekreuzigt worden ist. Also das war im Grunde die Wunde, die mich am meisten bedrängt hat, muss man sagen. Dass dieser nicht nur, dass er verletzt war, sondern dass er auch in seiner Blöße wohl dem Volk gezeigt worden ist, in dieser Stunde des Todes. Das hat mich ungeheuer bewegt.
Wenn man sich die ganzen Wundmalen anstellt, dann kommt einem ja spontan direkt diese Bibelstelle aus dem Propheten Jesaja, kein gesunder Fleck war an ihm, oder? Da ist es eindrücklich zu sehen, dass er von oben bis unten eigentlich zerfleischt war.
Ja, so kann man das sagen. Es gibt im Grunde nur unten am Unter, über dem Fuß ist eine Handbreit ohne Wunden, sonst der Rest ist furchtbar gemacht worden. Und dann, es gibt noch Wunden an der Schulter, wo dieser Mann ein Kreuz getragen. Oder machen wir es einfach so. Also ich bin, um es abzukürzen, ich bin hundertprozentig davon überzeugt, es gibt die mathematische Wahrscheinlichkeit, dass in diesem Tuch Jesus Christus hineingelegt worden ist, oder Jesus von Nazareth nach seinem Tod hineingelegt worden ist, ist 1 zu 20 Millionen, Milliarden oder 1 zu 18,5 Milliarden. Also eine wahnwitzig hohe Wahrscheinlichkeit. Und darum ärgere ich mich immer ein bisschen, wenn die ganzen Wissenschaftler, die das eigentlich alle wissen, immer von so tun, als wüssten sie immer, weil es eben, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, weil es fehlt an 20 Milliardstel, fehlt noch, also nicht 1%, sondern an irrwitzig kleiner Möglichkeit, deutet darauf hin, dass es andere gewesen sein könnte. Also darum möchte ich auch, das habe ich auch in meinem letzten Buch gemacht. Ich habe gesagt, man kann ewig weiter versuchen zu beweisen, dass er drin lag oder zu beweisen, dass er nicht drin lag. Das ist eigentlich ermüdend und langweilig. Es wird viel interessanter und viel sprechender, wenn man sagt, ja, das ist das Leichentuch, das hier so hineingelegt worden ist. Dann muss man nicht mehr so viele Umwege machen und dann fängt das Tuch auf eine ganz andere Weise an zu reden. Weil, das muss man auch dazu sagen, ich hätte eben gesagt, der ist da hineingelegt worden, auf die linke Seite nach dem Tod, dann ist das Tuch über ihn geschlagen worden und dann sieht man die vielen Wunden. Aber da ist ja noch dieses Abbild darin, der Schatten der Beine, des Gesäßes, von dem Rücken und diese dreidimensionale, dann die Vorderseite, die Brust, wieder die Beine, die Hände, das ungeheuer majestätische Gesicht. Das sind ja keine Blutspuren, das ist ein ganz rätselhaftes Bild. Es ist doch kein Foto. Es ist unmöglich. Es kann kein Foto sein, dann wäre es ja völlig verzogen. Stellen Sie sich vor, Sie würden auf den Boden gelegt, man legt ein Bettlaken über Sie und das wird dann fotografiert. Sie würden dann irgendwelche Strahlen absondern. Das wäre ja ein völliges Bildgemisch, was dann erschien, weil Strahlen gehen ja nie in eine Richtung. Und das Tuch müsste ja, damit es ein Foto wäre, auch so plan über Ihnen liegen wie in alten Kameraden filmen. Also es ist kein Foto. Auch wenn man immer wieder sagt, es hat diesen Negativeffekt, diese Farbumkehrung, aber auch da weiß man nicht, wie es dazu kommt. Kurz und gut, man kann die Wunden erklären, man kann die Blutspuren erklären, das sind Abdrücke. Aber wie das Bild hineingekommen ist, ist es vollkommen unerklärlich. Es ist ein ungeheures, unerklärliches Rätsel oder Wunder, wie man es nennen will. Dieses Bild ruht hier auch nur ganz leicht im obersten Teil der Fasern. Es geht nicht durch. Es geht auch nicht durch die Blut, da wo Blut ist, darunter ist dieses Bild nicht. Also zuerst war das Blut da und dann, irgendwann später, ist dieses Bild da imprägniert worden, oder wie es man will, ist entstanden und keiner weiß wie. Man sieht in diesem Tuch eine Handschrift von einer Kraft aus einer anderen Welt. Und darum früher wurde es immer benannt in den griechischen Sprachen, es wäre ein Archeopoieton. Das heißt, es wäre nicht von Menschenhand gemalt. In all ihrer Weisheit haben wir es gesehen, die Menschen. Die haben gesehen, das kann keiner. Wir wissen nicht, wie es zustande gekommen ist. Und Künstler können es nicht gemalt haben mit all ihrer Kunstfertigkeit.
Es sind keine Farbspuren zu sehen, es ist Blut.
Ja, Blut andererseits, aber das Bild selbst, dieses schattenhafte Bild, was wir kennen, wenn Sie das Foto vor Augen haben, diese Spuren, das ist kein, man sieht da sehr genau, wenn die umgehen, sieht man oben das Blut, diese umgekettete Reihe auf der Stirn. Und dann das Blut aus den Haaren rauskommt, aber das Gesicht selbst, der geschwollenen Wange mit der Nase, all das sind keine Blutspuren, das ist einfach ein Bild. Ein unerklärliches, rätselhaftes Bild, was oben auf irgendeiner unerklärlichen Weise in der oberen Schicht dieser Fasern ruht. Ohne Pigmente, ohne irgendwelche Farbspuren.
Sie haben Bücher über Guadalupe, über Manopello herausgegeben, jetzt über das Grabtuch von Turin. Wie kam es, dass Sie sich so stark auf die Spur nach heiligen Bildern gemacht haben?
Sie erwähnen es ja gerade, dass ich über Guadalupe geschrieben habe und dann über Manopello. Also ich muss für Sie sagen, ich habe mich überhaupt nicht auf die Spur nach heiligen Bildern gemacht. Ich bin darüber gestolpert und es war wie, als ich einmal anfing, über Guadalupe zu schreiben, das ist eine wunderschöne Geschichte, es war wie ein Pullover, den man aufriffelt und plötzlich hörte der Faden gar nicht mehr auf. Über dieses Bild von Guadalupe, plötzlich, ich hatte es gerade fertig, tauchte das andere Bild auf, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Ich hatte auch von Guadalupe nur ganz am Rand gehört. Ich wusste überhaupt nichts Konkretes darüber. Das ist ja genauso rätselhaft wie das Grabtuch, auch ohne Farben, wo man sehr genau weiß, wie es dazu gekommen ist. Es gibt ja sehr gut dokumentiert, wie es am 12. Dezember 1531 neben Mexiko-Stadt, also neben allen Tenochtitlan, plötzlich auf einem sackartigen Gewebe entstanden ist, mit dem wunderbaren Bild der Mutter Gottes, dem auch kein anderes gleicht. Das ist so ähnlich untersucht worden, man hat auch keine Farben gefunden, es ist ein vollkommenes Rätsel. Und als es einmal angefangen hatte, da gab ein Bild das andere und um es kurz zu machen, ich habe es nicht gesucht, also vielleicht haben die mich auch gesucht. Ich weiß nicht, ich bin da reingestolpert, aber Im Grunde schreibe ich seitdem immer noch an einem einzigen Buch. Das ist also, man könnte dieses Marienbuch aus Guadalupe, also ein erstes Kapitel nehmen, aus dem ersten Band, dann das Buch über das Heilige Gesicht von Manopello, der zweite Band, und jetzt ist im Grunde ist jetzt damit eine Trilogie beendet, die aber alle vom gleichen Wunder erzählen. Und das Kernwunder dabei, der Kernaussage ist die Menschwerdung Gottes in Maria und seine Passion und der Tod und die Auferstehung von den Toten. Davon erzählen diese drei Bücher.
Wenn manche jetzt noch nicht vom Tuch aus Manopello gehört haben, vielleicht könnten Sie darüber noch was sagen?
Die beiden Tücher, das Schweißtuch von Manopello, wie ich es mal gerne nennen möchte, das hat verschiedene Namen gehabt, und das Grabtuch von Osturin, die gehören zusammen, wie nur zwei Elemente zusammengehören kann. Sie sind beschrieben sehr, sehr genau von Johannes, Evangelisten Johannes, im Bericht der Auferstehung. Und sie stammen beide aus dem Grab Christi, sie stammen beide aus der Osternacht, sie stammen beide, möchte ich so gerne sagen, aus dem Labor des lieben Gottes, das auf eine ganz wunderbare und rätselhafte Weise festhält, was in diesem Grab geschehen ist. Und dieses, während das Tuch aus Turin, das Grabtuch aus Turin, das erzählt sehr ausführlich und eigentlich ausführlicher als alle Evangelien und vollkommen widerspruchsfrei zu allen Evangelien, die Passion Jesus von Nazareth nach. Und dieses andere, federleichte kleine Schweißtuch, das erzählt eigentlich, es zeigt den gleichen Menschen, es zeigt Jesus, es zeigt den Verwundeten, aber mit geheilten Wunden. Und auf dem Grabtuch hat er die Augen geschlossen, hier die Augen offen. Den ersten Eindruck, den ich von diesem Tuch hatte, als ich es im Jahr 1999 zum ersten Mal gesehen hatte, da dachte ich, der Mann wird ja gerade wach, er schlägt gerade die Augen auf und öffnet gerade den Mund zu einem Wort. Man kann sehen, er formt eigentlich ein A. Damals dachte ich, der sagt aber. Man könnte genauso denken, dass er sagt Shalom, dass er eben dieses Mund zu einem A öffnet. Und dieses kleine Tuch, das erzählt, es ist vollkommen kompatibel, muss man mit diesem Wort, schönen Wort zu benennen, mit allen, zu allen Berichten über den Auferstandenen. Es ist der Auferstandene, der durch die Wände geht, der Auferstandene, der den Apostel begegnet, den sie erst kaum erkennen, der Auferstandene, der sie anhaucht, eben Shalom sagt oder diesen Friedensgruß austauscht. Es ist ein geheilter, gemachter, es ist ein auferstandener, lebender. Und was so tief beeindruckend daran ist, man sieht nur alle Wunden, man sieht ihn, die Wange ist noch genauso geschwollen wie bei dem anderen Bild, aber er ist ohne jede Bitternis, ohne jede Rache, also kein einziger Harm. Es ist ein ungeheuer barmherziges Gesicht. Aber um es kurz zu machen, das Evangelium ist ja sehr gut bekannt von Johannes, ja einer der wichtigsten, vielleicht der wichtigste Text aller vier Evangelien überhaupt. Johannes gilt ja als Augenzeuge der Auferstehung, wo es heißt, wie er morgens mit Petrus von Maria Magdalena alarmiert wurde, die im Dunkeln zu den Aposteln gelaufen kam und sagte, und hat den Herrn weggenommen. Und wo sich dann Petrus und Johannes aufmachen und die laufen, die hasten beide durch dieses Jerusalem in der Morgendämmerung zum Grab. Und dann ist der Stein ist weggerollt. Dann Johannes ist als erster da. Petrus kommt dann. Johannes will nicht hineingehen, lässt Petrus den Vortritt, aus welchen Gründen auch immer. Und dann geht Petrus hinein. Und dann ist der wichtigste Text der Evangelien, wo man wirklich jedes Wort mit Gold aufwiegen kann. Auch jedes Komma, was wir so kaum gehabt haben. Aber wo man jedes Wort ungeheuer ernst nehmen darf. Und dann redet ihm Johannes nicht davon, dass Jesus nicht da war. Er redet doch nicht davon, dass er gestohlen war oder sonst was, sondern er redet doch nicht von einem leeren Grab, sondern er redet von Tüchern, die da liegen. Und zwar, er sagt, da lagen Tücher da, Otonia ist der griechische Ausdruck. Und wenn man das Grab kennt, dann weiß man, die Tücher, das ist ein kleiner Eingang, eine kleine Höhle, da kommen wir hinein, das ist ein kleiner, schmaler Gang. Dann ist rechts neben diesem schmalen Gang, ist wie eine kleine eine Grabbank, das war ein sogenanntes Troggrab. Und da war Jesus draufgelegt worden, auf diese Steinbank. Und die Tücher werden, also er sah Tücher liegen, da werden sicher die Tücher gelegen haben. Und dann sagt er, und das ist sehr bemerkenswert, dass dann abseits von diesen Tüchern lag ein Sudarion, das der griechische Ausdruck für Schweißtuch. das Sudarium, was aus dem Haupt Christi gelegen, Jesu gelegen hatte. Es lag abseits, es lag gefaltet oder gebündelt da. In diesem kleinen Raum, muss man sich vorstellen, ist abseits, kann abseits nur heißen, nicht irgendwo eine Ecke von diesem Grab, von diesem Bett, sondern es muss dann auf dem Boden gelegen haben. Das heißt, Petrus muss plötzlich in diesem Grab, der stürzte hinein, der war ja noch unter Schock, muss man wissen. Der hat ja 2 Tage vorher hat er miterleben müssen, aus der Ferne wohl, wie der sein Meister und Freund gekreuzigt worden war und gestarb mit einem großen Schrei, dem er so die Treue geschworen hat, in dem er doch eine Stunde der höchsten Not klaglos verleugnet hatte, also ganz schnell verleugnete. Ich kenne diesen Menschen nicht. Und jetzt war er eben noch alarmiert durch einen Alarmruf der Maria Magdalena, dass er nicht mehr da war. Und jetzt kam er eben rein. Und das Grab war ja eigentlich unrein. Also diese ganzen, man geht nicht in Gräber hinein und wühlt einen um. Also man muss sich, das kultisch, das Unreinste, was es gibt im Judentum. Und dann sah er dieses kleine Tuch vor sich auf dem Boden liegen, das kleine Schweißtuch. Ich sagte, das Schweißtuch, was wir heute in Montebello sehen können, was früher lange Zeit in Rom verehrt wurde. Und er hob es auf. Das ist die einzige denkbare Reaktion. Dann muss er es, wird das wohl nicht ins Dunkle hineingehalten, sondern gegen den Eingang. Und dann plötzlich sah er das Gesicht Christi wieder. Und hier, der 3 Tage vorher noch gesagt hatte, oder zwei Abende vorher noch gesagt hatte, ich kenne diesen Menschen nicht. Hier wusste er, das ist er, den kenne ich. Und er wusste, es ist etwas Ungeheuerliches geschehen. Und dann heißt es ganz knapp bei Johannes, dann ging auch Johannes in das Grab hinein und er sah und er glaubte. Wissen Sie, und vorher war ja auch schon Maria Magdalena da. Also, und diese Tücher, die Johannes so prominenter erwähnt, müssen für dieses Sehen und Glauben eine ungeheure Rolle gespielt haben. Und es ist auch eigentlich sehr verständlich, warum wir nachher im Evangelium nicht mehr groß erwähnt werden, warum es bis in Andeutungen bleibt, weil die haben die Tücher auf jeden Fall mitgenommen und sichergestellt. Wenn sie aber in Jerusalem, wenn es so bekannt geworden wäre, dass jetzt die Apostel, die ja sowieso in einer sehr kritischen Position waren, weil sie Anhänger von diesem Jesus waren, der gerade verurteilt worden war, wenn es dann geheißen hätte, dass die Tücher aus einem Grab aufheben und verehren, dann wäre es um diese junge Apostelgemeinde schon am ersten Tag der Kirche geschehen gewesen, hätte die keine 3 Tage überleben können. Das wäre einfach unmöglich gewesen in der jüdischen Welt.
Weil es für Juden verpönt war oder verboten war, Grabtücher zu berühren allein nur?
Unbedingt. Also einmal die Bilder, es gab ja ein Bilderverbot, das wäre schon kritisch gewesen, aber eben jetzt aus dem Grab, wissen Sie, das ist so, das wäre noch schlimmer gewesen, als das goldene Skype zu verehren. Also es gibt ja sehr viele Reinheitsgebote im Judentum, das ist eine große Kunst, was eben immer zu entscheiden, ob was rein oder nicht rein ist. Aber es gibt auch einen ganz klaren Katalog. Schwein ist unrein, Schrimps sind unrein oder Fleisch in Milch gekocht, das ist vollkommen unmöglich. Aber von all diesen Unreinen, das Unreinste, was man sich überhaupt vorstellen kann im Judentum, ist wirklich irgendwas aus dem Grab. Da musste man sich nachher ganz besonders säubern, das konnte man nur unmöglich aufheben, aufbewahren. Also die Totengräber, deren Beruf es war und die damit zu tun hatten, mussten sich reinigen, genauso wie auch das Menstruationsblut macht ja auch unrein. Aber da gab es bestimmte Reinigungsvorschriften, das wurde alles sehr genau genommen. Dann konnte man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, also wo es ganz bestimmte Prozesse, die ja vorgeschrieben waren, um sich wieder zu reinigen, aber so etwas bei sich aufzubewahren, allein schon ein Schinken bei sich in der Wohnung hängen zu haben, das ist vollkommen unmöglich. Und also Tücher aus dem Grab zu haben und dann noch irgendwie sogar zu verehren, dann wieder eine ganze, das war ja ganz neu. Wissen Sie, sowas hat es ja vorher nie gegeben. Es gab ja kein vergleichbares Ereignis je zuvor in der Geschichte, dass plötzlich aus dem Grab diese 2 ungeheuerlichen Bilder auftauchten. Und das große Grabtuch war ja viel schwerer zu entziffern, das war ja viel größer. Es musste ja, bis allein 4 Meter ausgefaltet wurde, das war ja in einem kleinen Raum kaum zu sehen. Das ist ja nur per Licht zu sehen, was darauf ist. Aber da sah man doch die ganzen Blutspuren. Aber dem kleinen Tuch, dass man als Schlüssel begreifen muss, da ist für jeden sofort zu sehen, das ist er. Das ist er. Wir können uns das gar nicht vorstellen, in dieser Situation, in der die Apostel und die Jünger am Anfang waren. Und nur manchmal schien man das ein bisschen noch durch, dieses Staunen. Wissen Sie, wenn er morgens und Jesus da am See auftaucht, dann kommt er und dann irgendwann sagt Johannes zu Petrus, es ist der Herr. Oder diese Jünger von Emmaus, wie die mitgingen, wie sie in die Augen gehalten sind, bis sie plötzlich sehen, dass er es ist. Also immer wieder dieses Staunen und das nicht so dieses direkte, es ist eine ganz materielle Erfahrung, die sie mit Jesus gemacht haben. Er wollte ja was zu essen haben, er wollte mit ihm essen und trinken. Aber dieses trotzdem dieses, es war eine Brechung drin zu dieser vorigen Existenz. Wissen, wir haben ja auch jetzt am letzten Sonntag, der fünfte Sonntag nach Ostern, dann hört man ja eine Liturgie auf, die Sonntage nach Ostern zu zählen. Das ist die österliche Zeit, hört auf an Christi Himmelfahrt. Jetzt am Donnerstag, am letzten Donnerstag. Und das ist eben diese Spanne, dass Jesus noch 40 Tage nach der Auferstehung waren noch zugegen, war er noch auf der Erde zugegen. Und dann fing die Zeit an, dass er nicht mehr da war, dass die Apostel Maria und dem Heiligen Geist entgegenfieberten und ihm entgegenbeteten. Und dann war der Tröster, der das dann irgendwie aufhob, dass den Verlust Jesu, dass er nicht mehr da war. Aber diese 40 Tagen waren noch da, aber auf eine ganz eigene oder neue Existenzweise, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und von all dem erzählt dieses kleine Tuch in meiner Pelle irgendwie. Man muss dazu sagen, es fängt gerade eigentlich an zu erzählen. Man kann jetzt, sie sprachen eben davon, dass das Grabtuch ist so ungeheuerlich erforscht, das Turiner Grabtuch mit Hunderttausenden von Arbeitsstunden im letzten Jahrhundert. Und dieses kleine Tuch, das fängt gerade erst ganz neu an zu reden. Es wird jetzt auch schon erforscht. Man sieht auch, da sind keine Bildspuren drauf. Aber es ist in dem Rahmen, der seit 400 Jahren nicht geöffnet worden ist, zwischen zwei Kristallschalen. Und es ist eine Situation, das war völlig verloren gegangen und es war vergessen worden, dass es diese Tour überhaupt gab. Und jetzt fangen wir langsam an, dieses Bild zu betrachten und dieses Bild zu lesen. Und es gibt von Tag zu Tag mehr Erkenntnisse frei.
Vielleicht können wir nach der Musik darüber noch mehr sprechen, wie es dann vielleicht mit diesen Tüchern auch weiterging. Bei uns zu Gast ist Paul Badde. Das Grabtuch von Turin oder das Geheimnis der heiligen Bilder, das ist heute unser Thema. Das Grabtuch von Turin oder das Geheimnis der heiligen Bilder, das ist unser Thema heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb, und auch die Zuhörer von Radio Maria sind mit dabei. Für alle, die später hinzugekommen sind, Paul Badde ist bei uns zu Gast, der auch ein Buch darüber herausgegeben hat. Wir haben gerade die Bibelstelle besonders mit hineingezogen, Johannes, wo die Auferstehungsbotschaft beschrieben wird. Simon Petrus und Johannes, die zum Grab geeilt sind, er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben an einer besonderen Stelle. Für Sie, Paul Badde, ist jetzt das eine das Schweißtuch, das Tuch von Manopello, und das andere das Grabtuch von Turin, oder?
So kann man sagen, ja. So muss man sagen. Und das Schweißtuch, wenn ich das dazu sage, ja, das, so ist es. Die beiden Tücher, die waren damals im Grab in Jerusalem zusammen. Heute sind sie zusammen im Cyberspace, im Internet. Es dämmert gerade im kollektiven Bewusstsein der Christen. Da kommen sie gerade zusammen. Das eine in Turin, wo es verschlossen wird, alle 25 Jahre ausgestellt wird. Oder manchmal 30 Jahre. Jetzt hat es 10 Jahre gedauert, davor 2, davor sehr viel länger. Wenn es jetzt wieder gezeigt wird, das kann wieder 20, 25 Jahre dauern. Und das andere Bild ist in Manopello, einem kleinen Dorf, einem kleinen Städtchen in Abruzzo in der Nähe von Pescara, auf einem der Hügel am Pescara-Fluss. Und da kann man es jeden Tag sehen. Das ist jeden Tag offen. Das ist gerade, es taucht gerade auf wunderbare Weise wieder eine Geschichte auf, muss man sagen. Das war lange verschollen. Und plötzlich taucht es auf, plötzlich ist es eigentlich erkannt worden. Es war lange Zeit, war es in Rom, ein ungeheurer Pilgermarkt, bis es dann wohl im Sacco di Roma verschwand. Das war, als die deutsche und spanische Landsknechte Rom überfallen und geplündert hatten, weil die keinen Sold bekommen hatten. Und da war eigentlich die letzte Nachricht von dem Schweißtuch, dass es hier im Borgo hinter St. Peter in den Schenkel von Hand zu Hand ging. Und da ist es wohl, das ist jetzt aber Vermutung, die das wohl gerettet wurden von einem Landsknecht oder von einem Kommandanten der Schweizer Garde, weil der auch in der Nähe von Manopello, der ein Besitztum hatte, Güter hatte. So ist es weggekommen, und aber vorher hat es Millionen von Pilger hingezogen, und da war es eben auch, da wurde es auch nicht jeden Tag zu sehen, es war nicht da, nicht so zu sehen wie jetzt in Manopello, es war viel feierlicher, viel prächtiger im Grunde, wo der neue Petersdom war gebaut worden als Schrein und als Heiligtum, als Pilgerzentrum für dieses Tuch, und dann kam es weg. Und damals, das war die Zeit der Renaissance, das Machiavelli ist der großen Renaissance-Päpste, und dann, die haben gesagt, wir können alles machen, wir dürfen das nur nicht sagen, dass es weggekommen ist. Die haben es nie gesagt. Und so kam es nach Manopello, und doch in Manopello blieb es lange, da ist bis jetzt, bis vor 15 Jahren, ist denen überhaupt gedämmert, was sie hatten. Vorher hieß es immer, ein Engel hätte das Bild hingebracht. Jetzt in einem Zeitalter, wo wohl weniger an Engel geglaubt wird, ist dieser Glaube ein bisschen gebröckelt. Und wo dann verschiedene Deutsche, darunter Pater Pfeiffer von den Gregorianern, Kunsthistoriker, wo der sagte, dieses Tuch, das muss die Veronika, so hieß es, der Schleier der Veronika, in diesem Wort steckt drin, Vera Icon, also das wahre Bild, und das muss der Schleier der Veronika sein, der so lange in Rom verehrt worden ist. Und aber auch in Manopello war es aber auch lange Zeit, das ganze Jahr über verschlossen. Nur jetzt am dritten Sonntag im Mai wird eine Prozession einmal von der Kirche außerhalb Manopellos herausgetragen, einen Hügel runter, den nächsten Hügel rauf, und bleibt dann für eine Nacht in der Kirche San Nicola, bevor es am nächsten Tag feierlich zurückgetragen wird. Das war das einzige Mal, wo es da auftauchte in der Öffentlichkeit. Sonst dann verschwand es wieder ein Jahr lang in dem dunklen, tabernakelähnlichen Schrein. Und bis Ende der 90er Jahre war es, auch in Manopello über dem Hauptaltar immer noch, da war ein Schleier davor, der weggezogen werden musste, wenn es dann gezeigt wurde. Also es taucht im Grunde auf in unserer Zeit. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass keiner überraschter ist als die Manopelleser selbst, welchen Schatz sie da haben, dass es einer der größten Schätze der Kirchen und der Christenheit ist. Und der sicher nicht weniger prezios und bedeutend und wertvoll und kostbar ist, wie das große Schweißtuch, aber ungeheuer nah und offen, zugänglich. Also das macht es fast unglaublich. Das macht es vielen, viele sind natürlich vollkommen erschüttert von diesem Bild, aber andere, die sagen, das kann doch nicht sein, dass hier in einem Vinzi, das wäre so, als würden sie in einer kleinen Bauernschenke in Abruzzen, als würde über dem Esstisch die Mona Lisa hängen. Das kann doch kein Mensch glauben, dass man sowas Kostbares, das kommt schwer bewacht in ein großes Museum. Das stimmt ja auch. Und dann, aber trotzdem gibt es natürlich immer wieder kleine, das kostbare Bilder, die in einem Rammstein gefunden werden. Aber hier ist kein Rammstein, sondern ein kleines Kirchlein. Aber jedenfalls, was überhaupt nicht dem entspricht, dem Wert, dem er beigemessen war und dem zusteht.
Aber was weiß man denn nach der Auferstehung oder in der Geschichte, was mit diesen beiden Tüchern passiert ist? Gibt es da Berichte darüber, dass man sozusagen eine Spur nachverfolgen kann?
Ja, es gibt, ich sagte ja vorhin schon, also einmal, es musste die Tücher, die Natur der Tücher setzte voraus in der Welt des Judentums, dass sie sofort verborgen werden mussten. Es musste sofort ein Geheimraum im Inneren der Gemeinde geschaffen werden. Also diese Tücher formten in sich praktisch, die machten einen Geheimraum notwendig, man kann sagen, einen Arkanraum, wo es eine Arkandisziplin gab, dass man nichts von diesen Tüchern weitererzählte, weil sonst wären die sehr gefährdet gewesen. Das war das Erste, das verlangten Tücher von selbst, dass es sowas wie ein Geheimnis gab, das geschützt werden musste. Man kann das sehr schön sehen, wie kurz nach Johannes 20, was Sie eben zitiert haben, wo Petrus und Johannes diese Tücher entdecken, dann heißt es, am Abend des gleichen Tages trat Jesus in ihre Mitte durch die verschlossenen Türen, die sie aus Furcht vor den Juden verschlossen hatten. Das taucht zum ersten Mal im Evangelium auch, dieser merkwürdige Satz. Und der wird eigentlich sogar gar nicht verständlich, weil, wissen Sie, mit Jesus war der Kopf dieser Jüngergemeinde war enthauptet. Die Jünger, die waren vorher schon weggelaufen, die waren solche Hasenfüße bis auf Johannes, die bilden keine Gefahr, weder für Rom noch für das jüdische Establishment. Keiner hat danach gerufen, die Jünger auch zu kreuzigen. Die mussten ja eigentlich keine Angst mehr haben. Und wenn sie Angst gehabt hätten, hätten sie ja leicht von Jerusalem In 2 Stunden sind sie, das heißt, mal gemütlich von Jerusalem nach Bethlehem. Oder wenn man läuft, sind in einer guten Stunde. Sie hätten runterlaufen können nach Jericho, sie hätten nach Gaza entfliehen können, sie hätten überall hin, schnell hinlaufen können, wenn sie Angst gehabt hätten. Aber dass sie eben in Jerusalem waren und Angst vor den Juden hatten und deshalb die Türen verschlossen hatten, sagt, es muss was anderes geschehen sein. Die mussten was haben in ihrem Innern, was diese Angst vor den Juden produziert hatte. Und die konnte man, wie gesagt, es gibt der ganze Zusammenhang, gibt es nicht her, da musste was anderes geschehen sein. Und ich sage, das waren diese Tücher, die sie plötzlich, von denen keiner was erfahren durfte, dass die sie hatten. Weil natürlich war die Runde hat ja auch durch Jerusalem war es ja alarmiert worden, dass Jesus weg war. Da wären noch welche. Das war auch nachher war es auch ein Vorwurf, dass Jesus jetzt geklaut worden. Und dass die Tücher nicht mehr da waren, nachher sagen die 300 Jahre später, sagen die Kirchenväter, nein, das kann ja nicht sein, da lagen ja Tücher da. Aber in anderen Berichten war es nicht da. Die waren gesehen worden, die Tücher, dann waren sie weg. Da wird sicher auch, also die mussten Angst haben, dass diese Tücher bei ihnen entdeckt werden. Nicht wie ein Mörder, bei dem man die Mordwaffe findet, sondern hier eben, wenn man ein selbstmörderisches Objekt bei sich hat. Wissen Sie, das wäre genauso, als hätten die plötzlich angefangen, ich sagte eben schon, ein goldenes Kalb zu verehren in Jerusalem. Das war die Pessachzeit. Das war ja eine hochdynamische und spirituell sehr aufgeheizte Zeit. Also das, wie gesagt, die Angst ist schon verständlich, dass mit diesen Tüchern, die wussten gar nicht, wie ihnen geschah. Und das ist der eine Hinweis. Dann gibt es verschiedene andere Hinweise. Es gibt in der Apostelgeschichte gibt's einen Hinweis, da heißt es, dass Petrus und dass Paulus, dass man Taschentücher von ihm nahm und den Kranken auflegte, dass sie gesund wurde. Wenn das schon beim Apostel Paulus war, so kleine, unbedeutende Tüchlein so verehrt wurden, dann ist ja vollkommen klar, die Tücher, die diese prominent von Johannes erwähnt wurden, dass sie nicht einfach entsorgt wurden. Also, dass die irgendwie aufgehoben werden mussten, aufgehoben worden waren. Und schließlich ein dritter Hinweis, also direkt aus den Evangelien selbst, ist diese berühmte Vision von Petrus, wo es darum geht, ob über Reinheit und Unreinheit. Weil ich sagte, dass in dem Zusammenhang eine sehr große Rolle spielte. Und plötzlich sieht, wie vom Himmel ein großes Laken herabgelassen wird, wo lauter unreine Tiere dann wimmeln, die man nicht essen. Und Petrus sagt, kann ich ja nicht essen. Wo er dann hört, doch, das ist, was Gott für rein erklärt, das soll er nicht für unrein erklären. Das Bild kommt mir, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber mich erinnert es immer daran. Immer wenn ich das höre, denke ich daran, dieses große Tuch. Und weil es eben noch mit dem Komplex der Reiner und Unreiner zu tun hat, das erinnert mich persönlich an dieses lange Grabtuch. Und dann gibt es andere Erinnerungen, wissen Sie, diese alte Liturgie, die gregorianische Liturgie, oder die man jetzt tridentinische Liturgie nennt, die hat ja sehr viele Zeichen nur gehabt. Wenn man da sieht, wie da ein Altar gedeckt wird, dann sieht das Tuch auf dem Altar, und es geht immer um das Opfer, es ist immer die Opferhandlung, wurden da gefeiert, erinnert sehr stark an das lange Grabtuch. Die Priester trugen um ihr Ärmel, um an die Armen trugen die kleinen Manippel, heißt es. Das sind kleine Schweißtücher. Und auch ein Korporale kommt auf den Kelch drauf. Also alle diese Tücher spielen eine sehr große Rolle. Aber das sind alles Andeutungen, und die man nicht beweisen kann, die für mich schon einmal auf den Gedanken gekommen ist, die ja nicht mehr aus dem Kopf gehen, dass die irgendwie, wissen Sie, diese ganzen Tücher, die ganzen Handlungen wurden ja nie erfunden. Die entstanden ja irgendwie, sondern immer Erinnerungszeichen, dass sie an irgendwas erinnerten. Und dann gibt es noch viele, viele Spuren, aber dann gibt es ein Problem in der Geschichte, und das ist ein richtiges Problem der Forschung auch, dass die Identifizierung schwierig wird. Es gibt dann, früh gibt es Berichte aus, also im 3. Jahrhundert, dass das Tuch nach, oder dass im 1. Jahrhundert schon heißt es, dass ein Bild von Christus, von Jesus nach Edessa gekommen ist. Der König Abgal wollte von ihm einen Brief haben. Und dann heißt, also es gibt verschiedene Variationen davon, da hat er ein Bild bekommen. Und da sind die Forscher uneins, ob es das nur das Grabtuch war oder das, es ist folgendermaßen. Bis das Bild in Manabello auftauchte, waren sich die meisten Forscher eigentlich einig, kann nur das Grabtuch gewesen sein. Weil das Manabello-Bild war ja völlig vom Radar der Christen halt weg. Das war ja auch aus dem Radar der Forschung völlig verschwunden. Dass dieses Bild kam und kannte zwar alte Ikonen, die hießen Mandyli oder Abgabbild, aber im Grunde waren es immer ein bisschen zweifelhafte Zuordnungen. Und jemals tauchte in Edessa tauchten dann vermauert Türen, das war eine sehr frühe christliche Stadt geworden, tauchen Bilder auf, Bilder Christi. Und wie gesagt, es gibt eine große Schule, die meint, das wäre das Grabtuch. Ich bin überzeugt, das war viel, viel eher das Tuch in Manopello, das Schweißtuch. Aber ich glaube, dass wir lange Zeit noch zusammen waren. Und dann ist der Weg ein bisschen wieder, es ist dann nie, eine Zeit lang ist es nie richtig eindeutig, im ganzen ersten Jahrtausend. Die wussten natürlich auch, und man muss auch eins dazu sagen, dieses Arcanum, was ich eben erwähnte, diese Aura des Geheimen, haben diese Bilder natürlich lange begleitet. Davon war eigentlich ausgenommen dieses Bild in Manopello, weil das dem sah man das Grab nicht an. Und dann tauchen Bilder auf in Kalmulia in der Nähe von Edessa, wo es heißt, da wäre ein Bild aus dem Wasser herausgefischt worden. In diesem Bild sieht man eigentlich im Grunde kein Grab mehr an. Da sieht man nicht an, dass es aus dem Grab kommt. Während das große Grabtuch, das ist vollkommen klar, diese ganzen Blutspuren, das ist ja immer am Anfang, sehr lange ist dieser jüdisch-hellenistische Kulturkreis. Also das blieb meiner Ansicht nach sehr viel länger verborgen, das große Grabtuch. Während das frühe schon ziemlich früh eine Karriere machte und auch als Vorbild diente, also im Grunde als kanonisches Vorbild für alle Christusbilder. Man kennt hier das älteste Kreuz im Vatikan, das ist das Justinuskreuz von Justinus II. Aus dem Jahr 600 noch was. Und das ist schon eindeutig, wenn Sie mich fragen, in diesem Bild nachgebildet, dem Manopello-Bild, das heißt Bilder für Schweißtuch. Und dann viele Bilder, im Grunde die ganzen großen Christusbilder, die Sinai, die Ikone, das Christusbild auf dem Sinai, wo man die geschwollene Wange sieht. Und ich weiß nicht, das kann man, aber ich traue auch gar nicht im Ganzen sagen, ich weiß es hundertprozentig, wie weit das eine oder das andere Bild Vorbild war. Ich glaube, die viel größere Rolle für die Bildwertung, für die als viel größere Vorbild, kann nur eigentlich dieses Manopello-Bild gewesen sein, mit den offenen Augen.
Weil vor allem das Gesicht immer dargestellt wurde?
Ja, genau, weil vor allem das Gesicht immer dargestellt wurde, weil die Augen immer offen waren. Und es ist auch höchst interessant, dass also nachher in Rom geklaut wurde oder es wegkam. Und dann plötzlich sieht man, gibt es einen Bruch in der Christusdarstellung. Plötzlich hat dann Christus geschlossene Augen. Man sieht es aber vorher auch schon in der Gotik, als plötzlich das im Jahr 1354 kommt, dann taucht das Bild, taucht das Grabtuch zum ersten Mal in Lirée auf in Frankreich. Und dann plötzlich sieht man, dass der gotische Christus verändert sich. Vorher der romanische Christus, das kennen Sie sicher auch, das war ein aufrechter Christus, der am Kreuz oft wie ein König gekleidet ist, mit weit offenen Augen, wie der Löwe von Juda. Weit offen eine königliche Gestalt, der im Grunde am Kreuz mehr thront, als dass er hängt. Aber in der Gotik plötzlich verändert sich die ganze Kruzifixdarstellung, da wird der Sterbende, der mit den gebrochenen Augen, der viel stärker dem Grabtuch gleicht. Aber kurz und gut, es sind dieses kleine Bild, dieses Schweißtuch, das heißt, es wäre schon, es gibt im Vatikan gab es einen kleinen Schrein, wo es heißt, seit dem Jahr 708 wäre da das Schweißtuch aufbewahrt worden. In dieser Zeit haben wir auch keine Bilddarstellung. Man weiß auch nie, ob das nicht Rückdatierungen sind, um die frühere, weil das kam ja, es waren ja kostbare Bilder. Man weiß nicht genau, wie sie herkam, dass sie vielleicht sagen wollten, ja, wir haben sie damals schon gehabt, wir haben sie euch nicht geklaut, weil ein großer, sozusagen eine Pipeline der ganzen großen Reliquien, der großen Bilder war Konstantinopel. Konstantinopel waren die gewissen eine Zeit lang gewesen. Also Edessa waren, Jerusalem waren sie, dann waren sie in Edessa, das ist in Mesopotamien, heute in San Liofa im Osten der Osttürkei. Und dann waren sie in Konstantinopel, in der heutigen Istanbul. Und da hatten sie natürlich auch beide Bilder, hatten sie eine Zeit lang sehr, sehr schwer gehabt, weil in diesen großen Kämpfen, diesen großen Bilderstreitigkeiten, wobei Bilderstreitigkeiten, das muss relativiert werden. Das war kein Streit am Kneipentisch, das waren richtige Kriege, die darum geführt werden, ob man überhaupt Bilder haben dürfte oder nicht. In diesen Kriegen sind unzählige kostbarste Ikonen in Flammen aufgegangen. Das hat Tausende von Toten gekostet, also das war keine Kleinigkeit. Auch in dieser Zeit mussten diese Bilder natürlich auch besonders geschützt werden. Kurzum, irgendwann tauchen sie im Westen auf. Und wie gesagt, ein Schrein hier in St. Peter, also es gibt heute Fresken von diesem Schrein, die sagen, seit dem Jahr 708 wäre dieses Bildchen hier gewesen. Auf jeden Fall ist es seit dem Jahr 1200, wird es hier erstmals öffentlich gezeigt, 1207 wird es öffentlich gezeigt, das kleine Schweißtuch, was heute Manopello ist. Das große Bild hingegen taucht erst in Frankreich auf, nach dem Fall Konstantinopels, die Kreuzfahrer in Konstantinopel geplündert. Und 100 Jahre später taucht er in Frankreich auf, und zwar zum ersten Mal von der Witwe eines Kreuzfahrers, dessen Vater an der Eroberung von Konstantinopel und an der Plünderung von Konstantinopel teilgenommen hatte. Das war in Liret, einem winzigen Dorf, man darf auch schon sagen, Kaffee in der Champagne. Lässt das Bild zum ersten Mal ausstellen, dieses große Grabtuch, wird zum ersten Mal ausgestellt im Jahr 1353. Also 150 Jahre später. Und dann gab es doch sehr schnell einen Streit, dann der benachbarte Bischof sagt, das darf nicht wahr sein, dass hier ein Bild aufhängt, von dem ja keiner was weiß, und das kann ja nur ein Schwindel sein, das kann nur gemalt sein. Der wusste, heute ist klar, es war auf gar keinen gemalt. Dieser Bischof hatte das Tuch auch nie gesehen, aber es war halt so. Von daher ist es ganz gut, da ist alles ganz gut dokumentiert. Und dann bekam irgendwann der Sohn dieser Witwe, Charny, die dieses Bild hatte, ließ sich dann vom Papst selbst eine Genehmigung geben, dieses Bild auszustellen, dieses Grabtuch, dieses große Grabtuch. Und dann hieß es aber, in der Genehmigung von Clemens VII. Hieß es, ja, die dürfen das ausstellen, aber sie dürfen es nicht Sudarium nennen. Weil ein Sudarium gäbe es schon in Rom. Das hätten die Päpste selbst. Mhm. Also damals die ältere, die vornehmere Verehrung der beiden Bilder galt sicher dem Bild, was heute Manopello ist. Kurzum, dann waren die beiden Bilder da, im Jahr 1578, das ist dann gewandert durch verschiedene Streitigkeiten, das Grabtuch, da kam es nach Chambéry, zu den Savoyen, in die Hände des Savoyer, des Herzoghauses Savoy, was nachher ein Königshaus wurde. Und dann kam im Jahr 1578 kam es nach Turin, und kurz vor Turin gibt es eine kleine Stadt, die heißt Pinerolo, wo das Grabtuch, das große Grabtuch zum ersten Mal ausgestellt wurde. Und das ist immer darum relativ gut dokumentiert, weil dazu braucht es ja 4 Meter lang. Und das kann man nicht einfach so ausstellen, indem sich ein Mann rechts und ein Mann links hinstellt. Man muss immer im Grunde ein Gerüst bauen, wo man das zeigen kann, damit die Leute die Menge das auch sehen kann. Und das ist, da wurde zum ersten Mal in Italien ausgestellt. Das wissen wir erst seit einiger Zeit, weil da die Rechnungen aufgetaucht sind von dieser Ausstellung aus dem Jahr 1578. Aber in diesem kleinen Städtchen gibt es einige Fresken, die sehr schön davon erzählen. Und eines der bemerkenswertesten Fresken ist ein Bild in der Via Sommelier oder Sommeiler, wie es da heißt. Und da sieht man die erste Ausstellung dieses Grabtuchs in Turin oder in Pinerolo. Und darüber hält ein kleiner Engel, hält das kleine Schweißtuch.
Also beide zusammen?
Beide zusammen. Das ist im Grunde das letzte Mal, wo dieses Bild gezeigt wird. Danach trennen sich die Wege. Aber es ist auch interessant, denn nachher der große Schrein, in dem das Grabtuch aufbewahrt wurde in Turin, lange Zeit, der ist erst ausrangiert worden beim letzten Brand im Jahr 1997. Dieser große Silberschrein, der hat wunderbar prächtig gearbeitet mit den Marterwerkzeugen Jesu ringsrum. Und an den beiden Kopfenden sieht man jeweils dieses Bild der Veronika, diesen kleinen Schleier. Also auch damals, denen war noch bewusst, die beiden Bilder gehören zusammen. Aber im Grunde verlor sich diese Verbindung vor allen Dingen dann, also im Jahr 1527, das Bild hier verschwand. Das allerdings im Vatikan nie gesagt wurde. Und dann wurde später im nächsten Jahrhundert von Urban im 8. als er merkte, wir kommen das Bild nicht mehr zurück, ist es wohl verschollen, aber die haben sich nicht getraut, das zu sagen. Haben die eine, ich will nicht sagen Fälschung, aber halt einen Ersatz dafür geschaffen und den so weit von den Menschen wegverwahrt, dass keiner sehen konnte, dass es ein Ersatz war. Und dass das kein Vergleich war mit diesem wunderbaren Bild, von dem vorher die Dichter wie Dante und Petrarca erzählt hatten, was vorher die größten Maler des Mittelalters gemalt hatten. Die Bilder waren ja allerdings da. Und dieses Bild ist heute, das ist immer noch im Vatikan, das ist immer noch in der großen sogenannten Veronika-Säule, aber es zerfällt gerade fast in seine Einzelteile, dieser Ersatz, um es freundlich zu sagen, während das Bild in das Schweißtuch in Manopello von Tag zu Tag an dich leuchten und schöner wird, und vor allem auch immer mehr verehrt. Das drängt sich richtig ins Bewusstsein der Menschen zurück. Mittlerweile kommen Busse aus Polen, aus Deutschland, also die seit der Papst war ja dann am 1. September 2006 seine erste Reise innerhalb Italiens. Die erste Reise, die ging nach Bari als Papst innerhalb Italiens. Und die musste unternehmen, weil die war schon geplant worden durch Johannes Paul II., der hat sie versprochen. Diesen Termin hat sie noch wahrgenommen. Aber dann die erste Reise, die er selbst entschieden hatte, die ging nach Montebello. Die allererste Reise, nicht irgendwie nach Mailand, nicht zu einer großen Stätte, nicht nach Palermo und Neapel oder sonst nicht zu einem großen Heiligtümer, sondern zum unbekanntesten Heiligtum in ganz Italien. Am 1. September 2006. Und mit diesem Moment hat er gar nichts gemacht, außer dass er hingefahren ist und still davor gebetet hat. Natürlich im Licht der Kameras. Und diesen Tag hat er das Bild in die ganze Welt zurückkatapultiert. Zurück in die Geschichte katapultiert, aber am gleichen Abend konnten wir das Bild in Chicago, in Peking und in Feuerland sehen, wer die richtigen Sender, also wer die richtigen Empfänger hatte. Und ich werde oft gefragt, was der Papst da gesagt hätte. Der hat wunderschön die Schrift davor ausgelegt, aber der hat vor diesem enormen sprechenden Bild hat er geschwiegen. Und der Papst, der Vatikan, die Päpste haben eben nicht nur die Sprache, sondern die haben noch eine Zeichensprache. Und diese einfach dieses schlichte Hinkommen und vor dem, mit diesem Bild verharren. Und das ist ein wunderschönes Bild, wie dann, da kommt Bischof Bruno Forte, der das Bild sehr preist, wie er ihn wegziehen wollte, wo er sagt, das wäre genug. Und der Papst ihn fast verscheucht und sagt, er wollte noch weiter davor verharren. Das war ungeheuer eindrucksvoll. Mhm. Auch vorher, wie schon, und seitdem redet, also als der Papst ankam, hat den Bischof Bruno Forte wunderschön begrüßt. Er sagte, er käme zum menschlichen Angesicht Gottes. Das wäre der Polarstern der Christenheit. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt und die Hörer wissen, wer von den Hörern weiß, was ein Polarstern ist. Das ist der Stern im Norden. Wenn Sie eine Nacht draußen verbringen im Sommer und schauen sich den an, wenn Sie ihn herausfinden, wo der ist, die am großen Wagen, die Deichsel, fünfmal hoch, kann man sehen. Da kann man sich hinsetzen und was trinken oder beten oder was auch immer und wachen und sieht, kann auch diese Sterne betrachten. Dann sieht man an der Zeit, wie sich das ganze Universum um diesen Stern dreht. Am nächsten Morgen, bevor es wieder hell wird, bevor die Sterne verschwinden, steht der Polarstern immer noch am gleichen Platz. Und alle anderen Sterne haben sich komplett gedreht. Das ganze Universum dreht sich darum. Darum auch um den Polarstern. Daran konnten sich früher die Seefahrer immer orientieren. Da wussten immer, wo Norden ist. Wenn man weiß, wo Norden ist, weiß man, wo Süden ist, wo Westen ist, wo Osten ist. Also das war der Fluchtpunkt, der Orientierungspunkt der Seefahrt. Und so sehr schön hat Bruno Forte den Papst da begrüßen, dieses Bild vorgestellt. Und tatsächlich muss man sagen, hat der Papst das auch sehr, ich meine, der musste nicht überzeugt werden, der wusste schon sehr viel über diese alten Traditionen dieses nicht von Menschen angemachten Bildes, was von dem auch alle behaupteten, die gäbe es nicht mehr, das wäre eine Erfindung in der Frühzeit des Mittelalters. Darüber wusste der Papst alles. Als er es dann sah, hat er es doch sehr, sehr zutiefst begriffen, wie eigentlich kein anderer Mensch, den ich kenne. Und seitdem hört er nicht auf, immer und immer wieder vom menschlichen Angesicht Gottes zu reden. Eine Woche später, nachdem er da war, das war am 7. September 2006, hatte er hier auf dem Petersplatz der Generalaudienz sehr schön gesprochen und sagte, wer wissen will, wie Gott ist, muss nur eins tun. Er muss nur in das Gesicht seines Sohnes schauen, da sieht er, wer Gott ist und wie Gott ist. Das hat er eine Woche später gesagt. Und das, dieses menschliche Gesicht Gottes, dass Gott Mensch geworden ist, aber auch, dass er uns sein Gesicht gezeigt hat und ein Gesicht und ein Bild davon hinterlassen hat. Das ist so unglaublich. Das ist, man könnte sagen, das ist das Alleinstellungsmerkmal der Christenheit. Und dass Christen, wir glauben, wir wissen, wie Gott aussieht. Er hat sich uns gezeigt. Das kann kein Jude von sich behaupten, das kann es recht kein Muslim behaupten, das behauptet keine Religion, kein Mensch sonst, keine Religion sonst ist jemals gewagt worden zu behaupten, dass sie wüssten, wie Gott aussieht. Das ist immer das große, unfassbare, das unnahbare. Und wir haben den nahen, nahbaren Gott und wir wissen, wie voller Erbarmen er ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind ans Ende der Sendezeit gelangt. Danke Ihnen, Herr Badde, dass Sie bei uns waren, uns darüber berichtet haben. Danke für Ihr Zeugnis auch und alles Gute nach Rom.
Dankeschön, viele Grüße von Rom, alles Gute zum Pfingstfest.
Danke gleichfalls. Ja. Liebe Zuhörer, Sie können diese Gedanken natürlich noch einmal nachhören, aber auch nachlesen. In dem Buch von Paul Badde mit dem gleichnamigen Titel unserer Sendung »Das Grabtuch von Turin oder das Geheimnis der heiligen Bilder«, erschienen im Padloch Verlag. Oder Sie gehen auf unsere Homepage und können unser Download- und Podcast-Angebot nutzen. Unter www.horeb.org finden Sie auch diese Sendung. Oder Sie rufen einfach beim CD-Dienst von Radio Horeb an. Montags bis Freitags sind die Kollegen erreichbar unter der 0700 75 25 75 20. Ihnen alles Gute, Gottes Segen wünscht Ihnen Marion Kuhl.